Meine verehrten Kolleginnen und Kollegen, als Chirurg denkt man immer, die Pneumonie ist doch die Domäne der inneren Medizin, soll auch so sein. Man kann das entsprechend antibiotisch, antiviral behandeln und damit wäre die Sache erledigt. Nun, dem ist nicht immer so. Wenn wir die Ursachen ansehen der Pneumonien, dann sind von chirurgischer Seite einerseits die schweren Pneumonien im Sinne von metapneumonischen Veränderungen zu sehen. Hier gibt es natürlich diese Erregerspezifität, wo wir kennen Pneumokokkenstämme, die sehr aggressiv sind. Andere, zum Beispiel den Staphylococcus aureus etc. etc. Weiters, woran der Chirurg denkt, ist die Aspiration, nämlich wo ein Fremdkörper aspiriert wird und hier eine Retinierung von Trachealsekret bzw. Bronchialsekret zustande kommt, entsprechende Reinigungsmechanismen nicht mehr vorhanden sind und dort, wie gesagt, eine Entzündung ausgelöst wird. Eine Sache, die auch bereits angesprochen wurde bei den Kindern, die neurologisch auffällig sind und wo Aspirationen zustande kommen, müssen wir doch immer, das ist zwar beim Erwachsenen beschrieben, an dieses Mendelssohn-Syndrom denken, wo beispielsweise gerade die Magensäure, die eine erhebliche Schädigung auf die Lunge ausüben kann, letztendlich zum Tragen kommt und zu schweren Veränderungen führen kann, zu einer Aggravierung der Lungenentzündung. Andere Situationen wie eine gestörte bronchiale Reinigungsfunktion im Rahmen zum Beispiel der zystischen Fibrose, die ja heutzutage viel besser therapiert werden kann, wenn ich die Situation sehe bei Professor Frischer im Wilhelminenspital und wo wir früher Bronchiektasien beispielsweise operieren mussten aufgrund von diesen extrem zähen Sekreten. Letztendlich natürlich auch Pneumonien durch hämatogene Streuung. Wir haben bei dem Drogenabusus schon das Problem, dass hier direkt in die Vene eingebrachte Bakterien verschleppt werden können und hier entsprechende destruierende, abszedierende Veränderungen in der Lunge auftreten bei immunologischen Defiziten und letztendlich auch, und da muss man dran denken, der Chirurg denkt gerne daran, an eine präformierte pulmonale Pathologie, also eine Missbildung in der Lunge, wo ebenfalls eine Entzündung entstehen kann. Dazu komme ich noch. Und letztendlich müssen wir sagen, dass die Pneumokokken nach wie vor ein Problem darstellen. Es eine Reihe von Kindern versterben an diesen Pneumokokkeninfektionen. Es hat sich um das Jahr 2010, besonders gab es Publikationen, wo man hingewiesen hat, dass die Empieme bei Kleinkindern deutlich höher auftreten, eine höhere Inzidenz haben und dass sie sich sogar zum Teil verdreifacht haben. Hier entzündlich infektiöse Lungenerkrankungen in der Übersicht aus dem chirurgischen Blickfeld, wo Sie sehen, vom normalen Infiltrat über den Fluidothorax, wo also Flüssigkeit im Pleuraraum entsprechend metapneumonisch abgegeben und sezerniert wird, bis hin zum Fibrothorax, der Pleuraschwarte und wenn man will, auch das Mittellappensyndrom, die chronische Atelektase des rechten Mittellappens. Vielleicht sage ich zum Schluss auch noch ein paar Worte dazu. Die invasive pulmonale Infektion, meist durch Pneumokokken verursacht, ist sicherlich eine große interdisziplinäre Herausforderung. Sie sehen hier auf diesem Bild bereits zerfallene, gelbe, nekrotische Lungenareale im Sinne einer schweren Infektion. Und auf das, worauf ich schon vorher hingewiesen habe, ist, hier sehen Sie die Inzidenz an Pneumonien, wo letztendlich die Chirurgie gefordert wurde. Und hier sehen Sie vor dem Jahr 2010, so wie es auch international in der Literatur dargestellt ist, dass wir beispielsweise 2005-18 Kinder hatten im Donauspital, wo sozusagen der Chirurg letztendlich eingebunden wurde und eine massive therapeutisch ergänzende Leistung setzen musste. Es gibt, und da werden wir heute auch noch viel davon hören oder einiges davon hören, nun diese Pneumokokkenimpfung und die hat sicherlich sehr Gutes dazu beigetragen, obwohl immer wieder verschiedene Serotypen der Pneumokokken aggressiv letztendlich selektiv nicht erfasst sind durch die Impfung und dann, wie gesagt, wieder diese invasive pulmonary disease auslösen. Da wollen wir aber noch später darüber genaueres hören. Wenn wir die Altersverteilung und die Erreger bei Pneumonie, hat einmal Kollege Göpfrich im Donauspital untersucht, und da kamen wir grob gesprochen zu diesen Resultaten, wo wir doch im ersten Lebensjahr einen großen Anteil der Kinder hatten, die virale Etiologie, und je älter die Kinder wurden, kamen dann natürlich immer mehr bakterielle Infektionen dazu, Mykoplasmen, Pneumokokken, aber natürlich auch das eine oder andere Bakterium. Gut, ich möchte jetzt gleich weitergehen. In einer relativ großen Untersuchung von 1379 Patienten, die hier eingegangen sind, hat man bei Pneumonien die Erreger studiert, und Sie sehen hier das ganze Spektrum von Pseudomonas, Pneumokokken, Staph aureus, Klebsiellen, Acinobacter, aber dann natürlich auch die Situation, dass vielfach hier kein Erregernachweis gelungen ist. Das kennen wir auch aus der Klinik, dass die Kinder nicht nur, weil sie oft antibiotisch anbehandelt sind, aber das spielt natürlich auch eine wesentliche Rolle, aber wir finden oft den Erreger nicht. Man sucht dann dieses Pneumokokkenantigen, aber in der Regel kann es durchaus sein, dass man den Erreger nicht festmachen kann mit Abstrichen und Kultur. Allerdings hatten wir zu diesem Zeitpunkt und auch bei dieser Untersuchung noch nicht diese PCR, diese genetische Analyse, die DNA-Analyse bezüglich der verschiedenen Bakterien. Ich muss sagen, dass bei den Patienten, die wir mit Empiemen behandelt haben, in dem Kollektiv, das ich Ihnen heute hier präsentiere, allerdings 75%, in 75% also der Patienten eine Pneumokokkeninfektion vorgelegen hat. Wenn man diese Empieme jetzt in der Analyse ansieht, so hat man eine mittlere Klinik vor dem Krankenhausaufenthalt von etwa einer Woche. Bei denen, wo wir operativ eingreifen mussten, nämlich Bülow-Drainage, Dekortikation des Fibrothorax oder dieser entsprechenden Schwarte, entzündlichen Pleuraschwarte, und auch unter Umständen die Resektion, natürlich eine längere Anamnese. Und dann konnten wir eigentlich immer beobachten, dass wir mit der chirurgischen Therapie, wenn die gut sozusagen in dem Falle es gelingt, den Thorax wirklich von dem entzündlichen Prozess zu befreien, dass dann natürlich ein Benefit resultiert und zum Teil auch in einem kürzeren Spitalsaufenthalt. Ich zeige Ihnen einen Fall, wo alleine die bronchoskopische Absaugung, die zweimalige bronchoskopische Absaugung eines Abszesses in der Lunge zum Ziel geführt hat. Hier ist ein 5 Jahre altes Kind mit einer 10-tägigen Anamnese, kein Fremdkörper, und aber hier doch diese doch beträchtliche Einschmelzung, antibiotische begleitende Therapie und dann immer die bronchoskopische Absaugung, sodass schließlich letztendlich dieser doch beträchtliche Abszess abgeheilt oder relativ abgeheilt, in einen abgeheilten Zustand gekommen ist und entlassen werden konnte. Bei einer Spätkontrolle finden wir aber nach 2 Jahren noch immer Residuen und hier auch ein kleines Bläschen. Und hier denkt der Chirurg natürlich beispielsweise an eine kongenitale zystisch-adenomatoide Malformation, dass dort vielleicht bereits präformiert eine Zyste in diesem Lungengewebe vorgelegen hat, wo wir natürlich nicht auf die spätere maligne Entartung vergessen dürfen. Spätere maligne Entartung heißt beispielsweise, dass wir Patienten kennen, die nicht einen Nikotinabusus haben, aber die plötzlich mit 30, 32 Jahren plötzlich ein Adenokarzinom, jetzt nicht ein Plattenepithelkarzinom, aber ein Adenokarzinom der Lunge entwickeln können. Also auch solche Fälle muss man einfach über Jahre kontrollieren. Wie sehen denn die Residuen nach der Pneumonie aus? Wenn die gut behandelt ist, auch die entzündliche Komponente, sollte man dort praktisch nicht sehen. Dieses Feld schaut aber hier suspekt aus. Bülow-Drainagen sind in der Regel gut und griffig. Hier zeige ich Ihnen nur ein Bild, da sind zwei Bülow-Drainagen eingelegt in einen doch beträchtlichen Defekt in der Lunge. Diese Bülow-Drainagen, hier sieht man natürlich jetzt noch so fibröse Residuen bei einer späteren Untersuchung. Alles in allem aber ein guter Verlauf, aber doch eine etwas intensivere Therapie, dass man zwei Bülow-Drainagen einlegen musste. Nun der nächste Fall, Drainage und Dekortikation. Wenn natürlich bei der Bülow-Drainage kein Sekret mehr aus dem Thorax gewonnen werden kann, wo sich Fibrin bildet, wo das schwierig sein kann, sich Septen bilden, gekämmerte Ergüsse entstehen, ist es wirklich oft schwer, den Thorax zu evakuieren. Und hier haben wir zu dem damaligen Zeitpunkt eine offene Dekortikation durchgeführt, wo hier Sie diese Fibrinschwarten an der Lungenoberfläche sehen. Alles in allem ist das gut gegangen, aber doch ein relativ invasives Vorgehen, dass man den Thorax hier eröffnet hat. Heute, und das zeige ich Ihnen dann noch, würden wir die intrathorakale bzw. intrapleurale Fibrinolyse empfehlen und durchführen. Das wäre so ein Zugang, wo Sie nach dem Legen einer Bülow-Drainage schauen, ist das, kann es, wie ergibt es sich nach dem Legen der Bülow-Drainage, ist die überhaupt indiziert? Hier muss man sagen, dass wenn ein Pyopneumothorax, also ein Luft- und entzündliches Sekret, Exudat in der Lunge ist, das ist an und für sich eine Situation, wo man die Chirurgie dringlich fordern sollte, hämorrhagische Diathese oder tuberkulöses Empyem. Und wenn das nicht der Fall ist und Sie haben einfach eine normale Schwarte, dann ist diese Tissue-Plasminogen Activation, also diese Form der Fibrinolyse indiziert, da komme ich noch später darauf zurück. Die wird instilliert in den Thorax und ich zeige Ihnen dann gleich Resultate, die wirklich gut sind und die uns stimuliert haben, diese Therapie im gegebenen Fall anzuwenden. Fibrinolyse sehen Sie zum Beispiel hier, das ist so ein Fall mit einer ausgedehnten Pneumonie des rechten Unterlappens. Wir haben hier eine Bülow-Drainage gesetzt, haben dann diese Fibrinolyse durchgeführt und zwar per Instillationen durch die Bülow-Drainage und Sie sehen hier, vorher waren am Tag 0 bis 80 Milliliter Pleura-Drainage und plötzlich nach der Fibrinolyse nahezu ein Liter. Die Lunge hat sich entfalten können, natürlich im weiteren Verlauf sind diese Mengen dann mit der Heilung der Pleura, haben die wieder natürlich abgenommen. Das wäre dann sozusagen das Resultat. Ein anderer Fall, hier diese Situation ebenfalls eine Pneumonie, wo wir durch die Fibrinolyse in gleicher Weise eine gute sozusagen Lösung dieser Schwarte feststellen konnten, bis halt hier noch ein Restnikelagguss, der aber auf konservative Therapie letztendlich behoben werden konnte. Eine andere Situation hier, ebenfalls ein ausgedehnter Thorax mit eine schwere Entzündung mit einer breiten fibrinösen Schwarte. Hier sehen Sie diese Situation, hier die Fibrinolyse wieder durchgeführt, hier wurde auch vermehrt Sekret gewonnen und letztendlich aber hat diese Therapie effektiv eine Dynamik hineingebracht, die durch die alleinige Bülow-Drainagenlegung nicht möglich gewesen wäre. Gut, dann komme ich zu der nächsten Stufe, wo wir im Rahmen einer Bülow-Drainage, hier sieht man das, bereits das Bülow-Drehen, hier ein Air-Leak zustande kommt. Das heißt, plötzlich ist atemsynchron aus der Bülow-Drainage Luft. Das heißt, es muss hier Lungengewebe in massiver Weise zerstört sein, Lungengewebe nekrotisch sein mit einer bronchopleuralen Fistel. Wir haben dann den Thorax eröffnet und Sie sehen hier dieses lehmfarbene, abgestorbene Gewebe, wo man hier eigentlich mit dem Sauger in stumpfer Weise schon den Eiter aus diesem Sack, aus diesem nekrotischen Lungengewebssack entfernen konnte. Das war dann letztendlich das Resektat. So eine Situation ist operativ meines Erachtens nicht anders zu beherrschen. Sie müssen diesen erkrankten Lungenanteil entfernen. Und da muss man sagen wiederum, dass viele sagen dann, das Kind hat ja dann weniger Lungenoberfläche oder Lungenparenchym. Und da kann man sagen, dass bis zum 8. Lebensjahr diese Lungen sozusagen auch entsprechend nachwachsen und hier auch zusätzlich mit zusätzlicher Alveolenbildung zu rechnen ist. Hier sehen Sie eine andere Situation, ein Unterlappen links, wo auch ausgedehnte Veränderungen, diese zerstörenden Veränderungen vorgelegen sind, und dort hatten wir auch die Notwendigkeit gesehen, diesen Lungenanteil zu entfernen. Auch hier, wo praktisch ein gesamter Lappenbereich, das Interlobium, das müsste die rechte Lunge sein, ja, stimmt auch, Oberlappen rechts, hier ist der Mittellappen, hier ist der Unterlappen und hier der Oberlappen rechts, wo ebenfalls eine massiv zersetzende, geradezu gangreneszierende Pneumonie festgestellt werden konnte. Hier diese multiplen Abszesse in der Lunge und hier diese große Kaverne mit dem missfärbig grünlichen Exudat. Hier sehen Sie auch einen anderen Fall, auch ein Kleinkind mit dieser ausgeprägten Form der pulmonalen Entzündung und des Empyems. Hier wiederum dieses Bild, ein ähnliches Bild, wo man diese landkartenartige Zerstörung des Lungengewebes feststellt. Und wie wir den Lungenflügel, also diesen Lappen dann entfernt haben, nicht den Flügel, den Lappen entfernt haben, sehen Sie, dass das auch missfärbig verändert ist, das Lungengewebe. Und diesen Kindern, wenn man diese Operation durchführt, geht es dann schlagartig besser. Man merkt schon intraoperativ, dass das Kind Anführungszeichen detoxifiziert oder wie man es nennen soll. Jedenfalls ist sozusagen von der ganzen Hämodynamik, von der Kreislaufstabilität, man merkt, dass es dem Kind effektiv besser geht. Chronische Pneumonien, die möchte ich noch ansprechen, dass ein Patient, ein tetraplegischer Patient mit diesem Infiltrat, das er über lange Zeit gehabt hat, und da ist für Sie immer die Frage, wenn Sie so einen Patienten führen oder sehen, muss man sich immer überlegen, gibt es nicht hier doch ein Hinweis auf eine Aspiration? Und wir haben es letztendlich dann, wir haben das Kind dann letztendlich operiert und haben dann in diesem Unterlappenbereich hier, im linken Unterlappenbereich, pflanzliche Anteile in der Histologie gefunden. Also hier so eine vegetabile Aspiration, die wir dann schön darstellen konnten. Und hier Fremdkörper-Riesenzellen. Der Körper hat natürlich versucht, diese Partikel abzubauen und entsprechend zu phagozytieren und zu entfernen. Gut, und dann noch vielleicht ein Aspekt zu diesem Mittellappen, sogenannten Mittellappensyndrom, wo es doch bronchiale Veränderungen gibt, die dazu führen können, dass hier die Ventilation eingeschränkt ist, eine Atelektase vorliegt. Wenn die Ventilation eingeschränkt ist, ist natürlich auch die Gefahr einer Infektion in diesem Bereich erhöht. Hier sieht man auch solche Veränderungen in den Bronchialbaum, der dort sich gefunden hat, dann am Präparat. Und nach der Resektion war natürlich der Mittellappen kein Problem. Den haben wir entfernt und damit konnte natürlich auch die ganze Situation dort stabilisiert werden. Wenn man hier in dieser Arbeit aus dem Jahr 2009, das sind immerhin 3.183 Kinder, die eine Bülau-Drainage bei MPM bekommen haben, ein großer Teil hat eine fibrinolytische Therapie, also ein 64 haben eine fibrinolytische Therapie bekommen, eine videoskopisch assistierte Thorakoskopie und Behandlung und dann auch eine Thorakotomie, so sieht man, dass eigentlich die Mortalitätsrate in der Therapie, wo nur eine Thoraxdrainage durchgeführt war, wurde bei MPM am höchsten war. Man sieht auch, dass gleichzeitig die Spitalsaufnahme, wo nur eine Drainage durchgeführt wurde, relativ lang war. Man sieht auch aber gleichzeitig, dass unter den Komplikationen, das muss man auch sagen, diese fibrinolytische Therapie, ich komme dann noch kurz drauf, Komplikationen machen kann, beispielsweise eine Hämorrhagie. So ist es so, dass wir jetzt dazu übergegangen sind, bei diesen Patienten auch natürlich die Blutgruppe zu bestimmen, dass wir auch Blut vorhanden ist. Weil es kann den einen oder anderen Fall geben, dass plötzlich diese Bülau-Drainage Blut fördert, und zwar blutiges Sekret fördert, und das auch in großer Menge, sodass man das durchaus auch eine transfusionspflichtige Hämorrhagie vor Augen hat. Und daran muss man, wie gesagt, ebenfalls denken. Ja, beim entzündlichen Thorax, ja, das Wesentlichste glaube ich, dass man, wenn man sich nicht, dass man sagt Röntgenbild, ich glaube, dass der Ultraschall von chirurgischer Seite her für uns ein wichtiges Instrument ist, hat das Kind bereits einen Erguss oder nicht. Wenn der, wurde gesagt schon bereits, dass wenn dieser Erguss klein ist, dann ist es durchaus möglich, dass man die konservative Therapie entsprechend durchführt mit einer, wie gesagt, Antibiotika etc. Ich möchte mich in diesem Bereich nicht einmengen. Wenn der Erguss größer als einen Zentimeter ist, septiert ist und dann man auch dort beispielsweise ein Punktat gewinnt, wo dann deutliche Kriterien eines MPMs vorhanden sind, nämlich niedriger pH-Wert, hohes LDH im Erguss, im Punktat, entsprechende Glukosewerte eher niedrig, dann muss man sagen, da muss man schon in die Richtung gehen, dass man da intensiv und rasch therapiert, nämlich beispielsweise eine Drainage durchführt. Das heißt, der nächste Schritt wäre eine Bülau-Drainage. Und hier denke ich, dass es wichtig ist, bei den aggressiven Keimen rasch zu handeln. Wir haben nicht sehr viel Zeit. Ich meine, dass das in einem Tagesablauf geschehen soll. Die nächste Sache, wenn dieses Bülau-Drain jetzt liegt und wir haben die Situation, versuchen wir dort in die Richtung zu kommen, dass das Sekret entlastet wird, sollte man doch, wenn nicht eine augenscheinliche Entlastung zustande kommt, das kann man dann auch radiologisch wiederum überprüfen, mit dem Ultraschall ein CT bzw. ein MR durchzuführen, sich das Lungengewebe anzusehen. Gibt es jetzt dort im Lungengewebe irgendwo einen Abszess mit einer Spiegelbildung oder besteht sogar die pleuranahe Problematik? Das heißt, wenn man hier jetzt zum Beispiel so einen Abszess sieht oder eine intrapulmonale Läsion, könnte ich mir durchaus vorstellen, ist, dass man hier bronchoskopiert und hier versucht sozusagen Sekret auch zu gewinnen. Die weitere Sache ist, wenn hier dann ein metapneumonisches Empyem entsteht, dann wäre durchaus angezeigt, an die Fibrinolyse zu denken, nämlich diese sogenannte Aktylyse, wie dieses Präparat heißt, in einer Dosis, die hier angegeben ist. Hier sehen Sie den Wirkungsmechanismus. Es ist so, dass dieser Tissue-Plasminogen-Aktivator wirkt auf die Umwandlung von Plasminogen in Plasmin und hier das Plasmin, wie gesagt, die Fibrinolyse, wo das Fibrin entsprechend zerstört wird und auch unsere Bülau-Drainagen dann in Schwung kommen und das Sekret evakuiert werden kann. Hier könnte man noch daran denken, auch an die Video-Assisted Thoracoskopie bzw. Video-Assisted Thoracic Surgery, auch aber wenn die Zeit nicht zu lange ist. Man hat dann vielleicht eine Woche, weil dann wird das immer derber, der Panus, wo ich glaube, dass man da auch mit den minimal invasiven Vorgehen eher die Lunge da und dort verletzt, als wenn man es offen behandelt. Bei peripheren Abszessen mit der Gefahr der bronchopleuralen Fistel, besonders eben bei diesen subpleuralen Nekrosen und dann natürlich, wenn der Hinweis zunehmend besteht, dass auch Pathologien zusätzlich vorhanden sein könnten, dann ist man für die offene operative Vorgangsweise, hat die im Auge und sollte also in diese Richtung weiter die Therapie ansetzen. Natürlich, wenn die Fibrinolyse nicht funktioniert, muss man auch auf die operative Schiene kommen, nämlich die offene Thorakotomie mit Entfernung dieses erkrankten Lungenanteils. Damit hoffe ich habe Sie jetzt nicht zu lange strapaziert und danke für Ihre Aufmerksamkeit. Applaus